HR Info. Wissenswert.
Mit Regina Oehler. Spielend Spitzenforschung unterstützen, online spielen und sich dabei als Citizen Scientist in die Pflicht nehmen lassen. Das geht und kann Spaß machen. Wir stellen Ihnen heute ein Weltraumabenteuerspiel vor, das mit ganz irdischen Forschungszielen verknüpft ist, das mithelfen will, die Grundlagen von Gesundheit und Krankheit besser zu verstehen. Und wir berichten, wie sich spielerisch über Weltraumforschung berichten lässt, beim Science Slam. EVE Online. So heißt ein Spiel, das auch zur Forschung taugt. Die EVE-Entwickler haben nämlich ein Modul ins Spiel integriert, das Spielerinnen und Spieler zu realen Wissenschaftlern werden lässt. Ein Modul, mit dem sie helfen können, zentrale Bausteine des Lebens besser zu verstehen. Nämlich die Abertausende von Eiweißen, von Proteinen, die unser Proteom ausmachen und wesentlich bestimmen, wie es uns geht, ob wir gesund sind oder krank. In der nächsten Viertelstunde stellt Ihnen Tobias Nowak dieses Projekt vor.
The war rages on as fights are taking place along the entirety of the borders of the Decline region, stronghold of the Imperium.
Der Krieg tobe weiter, nachdem in der Decline-Region, dem Bollwerk des Imperiums, Kämpfe ausgebrochen seien, hieß es dieses Jahr im Internet-Nachrichtenkanal The Scope, der sich ausschließlich den Ereignissen in der Spielwelt von EVE Online widmet. EVE Online ist ein Weltraum-Abenteuerspiel, das 2003 in den frühen Tagen der Multiplayer-Spiele begann und mit wachsendem Erfolg bis heute gespielt wird.
Warp Drive active.
Die Spieler fliegen mit ihren virtuellen Raumschiffen durch die 7500 Sonnensysteme von New Eden, bauen Mineralien in Asteroidengürteln ab, konstruieren Raumschiffe und erobern sich in organisierten Gruppen aus zehntausenden Spielern eine eigene Ecke des Spielweltraums. Obwohl das Spiel nie die breite Popularität von anderen Online-Rollenspielen wie World of Warcraft erlangte, konnte es eine Stammspielerschaft aufbauen, die momentan bei etwa 500.000 liegt, Tendenz steigend. Und seit ein paar Monaten unterstützen diese Spielpiloten aus den Tiefen des virtuellen Weltraums, die Capsuleers, die ganz reale Wissenschaft im Rahmen des Project Discovery. Was das ist?
Well, shortly put, scientific crowdsourcing.
Kurz gesagt, wissenschaftliches Crowdsourcing. Wenn ich zur Lösung eines Forschungsproblems den menschlichen Blick benötige, aber nicht genug Personal habe, dann wende ich mich an die Öffentlichkeit und bitte um Hilfe.
Erklärt Attila Sandner, ungarischer IT-Entwickler sowie Gründer und Geschäftsführer der Schweizer Firma MMOS, Massive Multiplayer Online Science. Er hatte die Idee, das Konzept der Citizen Science, also der Kollektivierung wissenschaftlicher Arbeit, mit der Welt der Computerspiele zu verbinden.
The core concept is taking these scientific problems.
Im Grunde binden wir wissenschaftliche Fragestellungen als übergangslose Erfahrung in bereits existierende große Spiele ein. Denn obwohl Menschen sich gerne beteiligen, wenn wir sie im Rahmen von Citizen Science, Bürgerwissenschaft, einbinden, ist die größte Herausforderung, sie langfristig zu motivieren. Und da kein anderes Medium so fesselt wie Computerspiele, dachten wir uns, warum nicht mal was Neues ausprobieren und ein wissenschaftliches Problem einer bestehenden Spielergemeinde vorlegen.
Autopilot engaged.
Sandner versteht seine allgemeinnützige Firma MMOS als Makler zwischen der Welt der Wissenschaft und der Welt der Spiele. Zwei Sphären, zwischen denen sonst wenig Austausch besteht. Für ein erstes Projekt streckte er also seine Fühler aus, sprach mit Freunden, Kollegen und Wissenschaftlern und fand schließlich Professor Emma Lundberg vom Royal Institute of Technology in Stockholm, eine Biologin, die am Human Protein Atlas arbeitet.
Approaching Stargate.
Zwar kennt man seit Abschluss des Human-Genom-Projekts vor 13 Jahren den menschlichen Erbcode und weiß, dass wir Menschen gut 20.000 Gene besitzen. Sie sind die Bauanleitungen für Proteine, die eigentlichen Arbeitstiere in unseren Körperzellen. Aber von den allermeisten dieser über 20.000 Proteine weiß man so gut wie nichts. Weder wie sie aussehen, noch was sie tun oder wo, in welchen Körperzellen, in welchen Organen sie überhaupt wirken. Emma Lundberg.
Es ist nicht nur wichtig zu wissen, welche Proteine wir haben, sondern auch, wo sie sich befinden. Und das bestimmen wir im Human Protein Atlas. Wir schaffen eine Landkarte der Proteinverteilung in unseren Organen und Zellen. Diese räumliche Information ist grundlegend, um Proteinfunktionen zu verstehen, was wiederum unser eigentliches Ziel ist. Und wenn wir die Proteinfunktion verstehen, können wir Proteinfehlfunktionen erforschen, also meist Krankheiten.
Umfassendes Wissen über Proteine ist also Grundlage für neue medikamentöse Therapien. Dieses Wissen möchte der Human Protein Atlas bereitstellen, der von der Königlich-Technischen Hochschule Schwedens sowie einer großen Forschungsstiftung finanziert wird. Bereits jetzt, lange vor Erfassung aller menschlichen Proteine, wird diese Datenbank massiv von der Wissenschaft genutzt.
Wir haben monatlich etwa 150.000 Zugriffe auf den Human Protein Atlas und jeden Tag werden 5 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, die unsere Datenbank nutzen. Sie wird also viel genutzt.
Die Arbeit von Emma Lundberg und ihren Kolleginnen besteht darin, täglich Aberhunderte von Zell- und Gewebeproben mit bestimmten Markern zu impfen, um so jeweils ein bestimmtes Protein einzufärben. Von den so vorbereiteten Zellen werden dann mikroskopische Fotos angefertigt, Aberhunderte jeden Tag.
Wir produzieren also jeden Tag viele Bilder. Momentan haben wir insgesamt 13 Millionen Bilder in der Datenbank des Human Protein Atlas. Und deshalb ist die Nutzung von Citizen Science so attraktiv, um diesen unglaublichen Berg Daten abzuarbeiten.
Insufficient power.
Attila Sandner findet, dass diese Bilder auch einen ästhetischen Aspekt haben.
Es ist zu schade, dass wir diese wunderschönen Bilder im Radio nicht zeigen können. Es sind fluoreszierende Falschfarbenbilder, super lebendig, wie Halluzinationen. Falls Sie also gerade vor dem Internet sitzen, während Sie das hier hören, sehen Sie sich die Bilder mal an. Sie sind überwältigend.
Please check it out, because they're quite mind-blowing.
Für die Spieler von EVE Online, die sich an der Analyse bzw. Klassifizierung dieser Zellfotos beteiligen wollen, wurde das Minispiel Project Discovery geschaffen, das man aus der Benutzeroberfläche von EVE Online heraus aufrufen kann. Es ist letztlich ein simples Mustererkennungsspiel.
Dem Spieler wird ein Bild menschlicher Zellen vorgelegt. Dieses muss er nun einer bzw. bis zu 5 Kategorien zuordnen, von denen insgesamt 27 zur Auswahl stehen. Wenn man diese Zuordnung dann erreicht und sie stimmt, erhält man als Belohnung Spielgeld, mit dem man sich innerhalb von EVE Online wieder Dinge kaufen kann. Das Spielprinzip ist also ganz einfach, aber die Puzzles sind nicht einfach zu knacken.
Hjalti Leifsson ist Informatikstudent an der Universität Reykjavik und stieß im Rahmen des Studiums zu CCP, der isländischen Firma, die EVE Online betreibt und Project Discovery in ihr Spiel aufnahm.
Ich kam durch meinen Professor damit in Berührung. Er führte Bewerbungsgespräche für dieses aufregende Wissenschaftsprojekt bei CCP durch. Naja, und als Student bei CCP arbeiten, ich habe die Chance genutzt.
Verständlich, denn CCP hat in Island einen legendären Ruf. Für Hjalti Leifsson und andere Studierende sollte die Mitarbeit bei Project Discovery sogar Teil ihrer Abschlussarbeiten sein. Sie wurden natürlich begleitet von einigen erfahrenen Spielentwicklern, die halfen, das Forschungsprojekt möglichst organisch in die Science-Fiction-Welt von EVE Online einzupassen. Einer von ihnen ist Ben Hall.
Ich glaube, dass die meisten EVE-Spieler von Natur aus schon sehr wissenschaftlich orientiert sind und sich für Puzzles und Koordinationsspiele interessieren. Aber wenn wir Belohnungen schaffen, die direkt in EVE Online nutzbar sind, schaffen wir einen extra Anreiz mitzumachen. Es gibt ganz unterschiedliche Belohnungen. Es gibt Punkte, für die man sich in einem Project Discovery Laden exklusive Gegenstände kaufen kann. Es gibt Spielgeld und je mehr korrekte Klassifizierungen man vorgenommen hat, umso mehr Geld erhält man. Dann gibt es Belohnungen wie Booster, die die Beschleunigung deines Schiffes oder dessen Scannerreichweite erhöhen. Kleine Dinge, die einem im Spiel helfen, aber auch Modeartikel.
Ship velocity or tracking velocity, little things that affect our gameplay and some clothing aspects as well.
Denn tatsächlich gehören quer durch alle Spielgenres hindurch modische Accessoires, sogenannte Vanity Items, übersetzt etwa Eitelkeitsteile, zu den beliebtesten Belohnungen. So außergewöhnlich EVE Online in der Welt der Computerspiele auch ist, Hier ist es keine Ausnahme.
Die beliebteste Belohnung war der Kampfanzug. Das war der teuerste Gegenstand im Project Discovery Laden.
Die Belohnungen halfen offenbar, dass sich Project Discovery unter den EVE-Spielern sehr schnell großer Beliebtheit erfreute.
Wir waren sehr überrascht, wie schnell die wertvollsten Belohnungen eingesammelt wurden, nämlich nach 24 Stunden. Wir gingen davon aus, dass das Monate dauern würde.
Aber der Weltraum mit seinen unendlichen Weiten kann eben auch sehr langweilig sein. Wenn man beispielsweise stundenlang in einem Asteroidengürtel abhängt und irgendwelche Mineralien aus Felsbrocken schmilzt, kann einem Project Discovery leicht die Zeit vertreiben und dazu sogar noch Spielgeld einbringen.
The asteroid is depleted.
Oder
most people used it when they were.
Die meisten spielen es, wenn sich große Flotten sammeln vor einer Operation. Sowas kann, je nachdem wie viele Spieler mitmachen, 30 bis 40 Minuten dauern. Das ist eine gute Gelegenheit, schnell ein Programmfenster zu öffnen und ein paar Muster zu klassifizieren, wohl wissend, dass man so auch noch der Wissenschaft hilft.
Das Engagement der Spieler äußert sich auch in vielen Tutorials und Lehrvideos, die sie erstellten und über YouTube veröffentlichten.
Wenn du gerade nicht weißt, was du machen sollst und bist mit Frachterpiloten fliegen, ist das schon ganz schön lustig. Also ist so ein Minigame, sollte man auf jeden Fall ausprobieren.
Bei manchen trieb die Begeisterung merkwürdige Blüten. Attila Sandner.
Somebody started a thread on the E-Forums.
In einem E-Forum startete jemand einen Poesie-Wettbewerb zu Project Discovery. Es war umwerfend und wirklich lustig, was für verrückte Gedichte eingereicht wurden. Ich habe hier gerade einen Vierzeiler.
I have a four-liner here in front of me, which says, "Tubuli are red, nucleus is blue, but it is only the green that matters to you."
Das bezog sich darauf, dass Spieler in den ersten paar Tagen noch nicht verstanden, dass nur die grün eingefärbten Elemente, die Proteine, entscheidend sind.
Unterm Strich führte die Unterstützung der Wissenschaft durch Spieler aber auch zu handfesten Forschungsergebnissen. Zwar liegt noch keine abschließende Analyse der Spielermitwirkung vor, aber Professor Emma Lundberg ist bereits jetzt begeistert.
In den ersten 6 Wochen des Projekts erhielten wir fast 8 Millionen Klassifizierungen. Und als wir uns anschauten, wie viel Zeit die Spieler dafür investiert hatten, entsprach das 163 Arbeitsjahren für einen Wissenschaftler. Sie investierten also erstaunlich viel Zeit und reichten sehr viele Muster ein. Die Genauigkeit der Spieler ist gut, was besonders bei den Mustern wichtig ist, die wir noch nicht selbst klassifiziert hatten.
Denn selbstverständlich muss ein Kontrollmechanismus sicherstellen, dass die spielenden Hobbyforscher das System nicht mit falschen Analysen überfluten. Das gewährleisten die Wissenschaftler und Spielentwickler, indem sie in den Pool zu bestimmender Bilder auch eine Kontrollgruppe bereits offiziell klassifizierter Bilder einstellen, gegen die die Genauigkeit der Spieler abgeglichen werden kann. Und da der Human Protein Atlas eine kuratierte Datenbank ist, werden auch fast alle Analysen der Spieler von den Fachleuten geprüft.
Autopilot jumping.
Aber warum müssen überhaupt Menschen diese Berge an Bildern klassifizieren? Sollten im 21. Jahrhundert nicht Computer solche Aufgaben erledigen können? Aber so hochkomplexe Muster zu erfassen und zu klassifizieren, wobei sich auch noch mehrere Muster überlagern können, bringt Computerprogramme immer noch an ihre Grenzen.
Und diese Komplexität führt bei der Klassifizierung durch Computer zu großen Problemen,
erklärt Professor Lundberg.
Aus der wissenschaftlichen Perspektive ist das einer der interessantesten Aspekte von Project Discovery. Denn nun können wir die Ergebnisse einiger Experten mit denen von Computern und denen von tausenden Spielern vergleichen. Ich bin sicher, dass der Computer in manchen Bereichen die Menschen schlagen wird, dass in anderen Bereichen die Spieler besser sind, in wieder anderen die Experten. Es wird sehr spannend sein zu analysieren, wie wir im Vergleich zueinander abschneiden.
Also führt Project Discovery nicht nur unmittelbar zu Erkenntnissen über die Proteinverteilung im Körper, sondern hilft gleichzeitig, die Algorithmen künstlicher Intelligenzen zu verfeinern, mit deren Hilfe solche Arbeiten zukünftig von Computern erledigt werden könnten. Attila Sandner.
Langfristig könnte die Aufgabe unserer Firma Massive Multiplayer Online Science sein, Trainingseinheiten für maschinelle Lernalgorithmen aufzustellen.
Skill training completed.
Ein weiterer Nebenaspekt von Project Discovery ist die mediale Wirkung. Denn nicht nur die Fachpresse schreibt darüber. Durch das Minigame wurden auch andere Redaktionen neugierig. The New Yorker, Wall Street Journal, Wired Magazine oder Die Zeit und die Neue Zürcher Zeitung berichteten bereits und sorgten für Aufmerksamkeit, sowohl für den spielerischen als auch für den wissenschaftlichen Aspekt.
Auch die Breitenwirkung ist sehr wichtig, manchmal so wichtig wie die Daten selbst, die Öffentlichkeit über diese Forschungsprojekte zu informieren.
Die Kollegen waren anfangs nicht so leicht zu überzeugen, erinnert sich Emma Lundberg.
Anfangs schlug mir sehr viel Skepsis entgegen, aber die wurde mittlerweile von Neugier abgelöst. Wissenschaftler beobachten das Projekt genau, aber Wissenschaftler sind eben auch Wissenschaftler und sie glauben nichts, bevor es keine Belege gibt, dass hier tatsächlich hochwertige Daten entstehen.
Diese Belege der Wirksamkeit von Citizen Science werden in den nächsten Monaten folgen, wenn nicht nur ein Update des Human Protein Atlas online geht, sondern auch die Validität der Spielerergebnisse untersucht wird. Auch Spielentwickler Ben Hall von CCP sieht noch viele Möglichkeiten, allein schon innerhalb von EVE Online.
Auch neue Projekte. Mit der vorhandenen Struktur lässt sich noch viel anstellen. Da gibt es noch viel Raum für Wachstum.
Dem schließt Emma Lundberg vom Human Protein Atlas sich an.
Ich glaube, dass wir große Fortschritte in den Feldern der Citizen Science und besonders der wissenschaftlichen Gamifizierung sehen werden. Project Discovery war das erste Mal, dass Citizen Science in ein bestehendes Computerspiel integriert wurde. Ich bin sicher, dass diese Herangehensweise für beide Seiten Nutzen bringt und dass wir davon in der nahen Zukunft mehr sehen werden.
Ein Beitrag von Tobias Nowak. Mit oder ohne Integration in Computerspiele, die Bürgerwissenschaften sind auf dem Vormarsch. Große deutsche Wissenschaftsorganisationen haben eine eigene Plattform geschaffen, die Citizen Science Plattform. Und es wird in Zukunft sicher nicht nur darum gehen, Hilfswissenschaftlerinnen und Hilfswissenschaftler zu gewinnen für die Kernerarbeit, sondern auch darum, dass die Citizens, die Bürgerinnen und Bürger also, mehr Einfluss nehmen auf die Fragen, die tatsächlich beforscht werden.
HR Info. Wissenswert.
Die Grenzen waren schon immer fließend, zwischen Spielen und Forschen, zwischen Unterhalten und Informieren. Aber die Formen und Formate, die ändern sich. Und ein besonders beliebtes Format feiert gerade seinen 10-jährigen Geburtstag, der Science Slam. Bis zum Samstag ging das Science Slam Festival in Darmstadt. Und am Mittwoch war es sogar außerirdisch gut. Da gab es den Space Slam. Stefan Bücheler war für uns dort und wollte wissen, was ist das Geheimnis des Slammens?
Vielen Dank.
Wenn das die Reaktion auf einen wissenschaftlichen Vortrag ist, dann ist es sehr wahrscheinlich ein Science Slam. 10 Minuten Kurzvortrag über das eigene Forschungsgebiet. Schnell, allgemein verständlich, niemals langweilig oder trocken, lieber witzig und überraschend. Denn das Publikum muss mitgehen, schließlich entscheidet das Publikum am Ende, wer den Wettbewerb gewinnt. Politikwissenschaftler Daniel Lambach ist einer von 5 Slammern. Am Ende wird er zu den Gewinnern gehören. Und an diesem Abend geht es um das Moon Village, die Besiedlung des Mondes. Es ist nicht nur ein Science Slam, es ist ein Space Slam und das klingt bei Lambach so.
Jan Wörner, der schon oft angesprochene Generaldirektor der ESA, hat gesagt, das Moon Village sei ein wichtiger Schritt in der Erforschung des Sonnensystems. Für neue Forschungsprojekte, als Zwischenstation auf dem Weg zu weiter entfernten Zielen und um den menschlichen Entdeckergeist zu befriedigen. Doch noch weiß Jan Wörner nicht, dass sein Plan nicht nur eine einfache Weltraumraststätte hervorbringen wird, sondern der Ausgangspunkt für den ersten intrasolaren Konflikt aller Zeiten. Denn das Moon Village wird nicht nur die Heimat von Forscherinnen und Forscher, sondern auch die Brutstätte von
Mondrebellen.
Lambach entwickelt seine Theorie, in der sich die Bewohner des Moon Village sehr schnell emanzipieren und selbstständig machen könnten. Er stützt sich dabei auf historische Ereignisse auf der guten alten Erde, etwa die, die zur Gründung der Vereinigten Staaten führen. Er kombiniert seine Rede mit Bildern und mit Sound. Kurzweilige 10 Minuten, okay, aber hat er denn wirklich ernsthaft schon mal über politische Entscheidungen auf dem Mond geforscht?
Ich befasse mich seit längerem damit, wie Politik in unregierten Räumen funktioniert. Ich habe mich mit dem Cyberspace beschäftigt, mit den Ozeanen. Der Weltraum ist sozusagen mein nächstes Projekt gewesen. Und da kam mir der Science Slam jetzt deshalb einfach sehr passend, weil er mir erlaubte oder mir eine Entschuldigung gab, mich erstmals mit diesem neuen Gegenstandsbereich zu befassen. Insofern setzt das einfach etwas fort, was ich schon länger tue.
Politik in unregierten Räumen, im Internet schon heute und möglicherweise demnächst auf dem Mond. Interessante Gedankenspiele beim Space Slam im Haus der Schader-Stiftung in Darmstadt. Es ist ein Experiment. Da kooperiert die Schader-Stiftung, der es um die Gesellschaftswissenschaften geht, mit der European Space Agency, ESA. Und organisiert hat den Abend Alex Drepetsch. Er hat vor 10 Jahren den Science Slam etabliert. Und der hat jetzt noch einen Ableger bekommen.
Space Slam, ja, wir werden heute Abend mal quasi ein Experiment machen und das Format Slam mal ein bisschen verändern und erweitern. Und zwar ist es ein ausgeschriebenes Thema. Es geht um Moon Village, also ein Dorf auf dem Mond. Und das soll mal so aus sozial- und geisteswissenschaftlicher Sicht beleuchtet werden. Und die Schader-Stiftung hat das quasi ausgeschrieben. Leute haben sich beworben. Die wurden dann ausgewählt, da war ich auch beteiligt. Und es ist also so ein Themenslam, das gibt es ab und zu mal, aber Space Slam gab es, glaube ich, noch nicht und auf jeden Fall noch nicht für Sozial- und Geisteswissenschaftler.
Stimmt, die Raumfahrt ist eine Domäne der Naturwissenschaftler. Gesellschafts- und Geisteswissenschaften sind da weit weniger engagiert. Aber was ist, wenn die ESA-Idee Realität wird und ein Monddorf die Raumstation ISS ablöst? Vielleicht eine Mondgesellschaft da oben entsteht? Wird es dann tatsächlich auch Mondrebellen geben oder spezielle Formen von Religion? Darüber hat sich die Theologin Anna Kraus Gedanken gemacht. Sie sagt, die Menschen werden ihre Religion mitbringen, ihre Feste, ihre Rituale.
Wenn eine Religion auf den Mond kommt, die wir schon kennen, zum Beispiel das Christentum oder der Islam, dann muss sie sich irgendwie an ihr Umfeld anpassen. Denken Sie an eine romantische Hochzeit im Freien und der Pfarrer sagt dann diesen Satz: Das ist etwas problematisch.
Gerade ist eine nette Zeichnung von zwei Menschen mit Helm und Raumanzug aufgepoppt und der Pfarrer sagt, sie können die Braut jetzt küssen.
Genau. Oder denken Sie an die Frage, wo eigentlich Mekka vom Mond aus liegt. Das ist eine tolle Frage für Mekka-App-Entwickler. So was gibt es schon. Blöd ist halt, dass die Erde sich auch immer dreht, ne?
Die junge Theologin ergänzt ihre Rede mit Bildern. Sie agiert sehr natürlich und der Grundton ihrer 10 Minuten ist entspannt, augenzwinkert und immer ein bisschen ironisch. Und das kommt an bei den 150 Besuchern. Zusammen mit dem Politikwissenschaftler Lambach gewinnt sie den Wettbewerb. Alles richtig gemacht beim Space Slam? Worauf kommt es an, Alexander Drepetsch?
Man sollte relativ persönlich auftreten, also nicht unbedingt jetzt Schlips und Kragenanzug. Man sollte ansprechbar sein, man sollte vielleicht auch seine persönliche Motivation offenlegen, warum man überhaupt Wissenschaftler geworden ist oder dieses Forschungsthema sich gesucht hat. Dann ist natürlich der Humor, der übrigens aufmerksamkeitsfördernd und behaltensleistungsfördernd ist, also durchaus positive Effekte auch auf das Wissenschaftliche hat dabei, der ist natürlich bis jetzt ein großer Vorteil gewesen. Also ich glaube, man sollte auch das Emotionale ansprechen. Also es sollte kein kalter Vortrag sein.
Sowas fällt durch, auch an diesem Abend bei dem grundsätzlich sehr freundlich gesinnten Darmstädter Publikum. Was gut ankommt, sind ganz offensichtlich Humor und das sind Überraschungen. Aber was ist mit den Inhalten, Anna Kraus? Wie viel können Sie da vermitteln?
Ich glaube, viele Witze werden hängen bleiben. Aber ich glaube, dass Sie sich auch noch sehr genau an die eigentlichen Themen erinnern werden. Ob Sie sich im Detail an die einzelnen Theorieabschnitte entsinnen, die wir hier so vorgetragen haben, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass das große Thema schon in den Köpfen der Leute bleibt.
Das große Thema bleibt hängen. Was sagt das Darmstädter Publikum?
Es gibt schon ein paar Themenpunkte, die hängen geblieben sind. Dann ist aber eher hängen geblieben, dass da ein Forschungsbereich existiert, dass das Thema überhaupt existiert in der Form.
Es ist lustig. Es bringt ein Stück Wissen rüber. Nicht zu tief, also schon breit auch, ne?
Neue Ideen, auch ein bisschen spinnende Ideen, über was man im Weltraum machen kann.
So. Ja, und es macht Spaß.
Und da geht es den Zuhörern genauso wie den Machern, Anna Kraus und Daniel Lambach.
Total cool, das hat mega viel Spaß gemacht.
Also es macht natürlich Spaß, wenn das Publikum reagiert, wenn es an den Stellen lacht, an denen man möchte, dass es lacht. Das hat es netterweise getan. Ich habe da, glaube ich, den Nerv getroffen und deshalb war das auch eine sehr schöne Erfahrung.
Science Slam macht Spaß. Und dass der Funke hier überspringt, ist wichtig, sagt Alexander Drepetsch.
Je mehr die Wissenschaften sich spezialisieren, umso wichtiger ist, dass es noch eine Brücke zwischen Wissenschaftlern verschiedener Spezialisierung und eine Brücke in die Öffentlichkeit gibt, die ja schließlich die Forschung auch finanziert.
Brücken bauen, Verständnis wecken, neugierig machen. Science Slam kann das leisten, wenn er gut gemacht ist. Am besten mit einer guten Portion Humor.
Das klingt kompliziert, deswegen habe ich einen Untertitel hinzugefügt. Der Weg zum Krater Unser.
Anna Kraus aus Heidelberg.
Und Stefan Bücherler aus Frankfurt der den Beitrag für uns gemacht hat. Das war HR Info Wissenswert. Den Podcast finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. Mein Name ist Regina Oehler.